zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 214 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 21.04 Uhr. Hier sind wieder der Herr Stett und der Herr Polos. Wobei ich mich gerade frage, ob der Herr Stett meine Spur mit auf seinem Mikrofon hat, weil ich mich selber reden höre bei ihm. Haut das hin?
Du hast mich auf jeden Fall, also ich habe dich nicht auf der Spur.
Okay.
Es kann natürlich sein, dass es im Äther hängen bleibt.
Ah, okay. Dann machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ich wollte bloß auf Nummer sicher gehen, dass wir nicht nochmal anfangen müssen.
Nein.
Wir haben uns also hier versammelt. Ich sagte es bereits, Samstag 21.05 Uhr. Ursprünglich wollten wir uns 20.30 Uhr treffen. Das war Herrn Stett ausgehend zu spät. Und jetzt hat es ihm so gefallen bei Tapas und Sangria, dass er gesagt hat, lass uns mal noch eine halbe Stunde später machen. Und da habe ich natürlich dankbar angenommen. Deswegen sitzen wir jetzt um diese fortgeschrittene Stunde zusammen und klöppeln für euch eine neue Folge Distanz und Gloria an die Mikrofone. Ihr seht uns beide, sofern ich das beurteilen kann, in bester Gesundheit vor den Mikrofonen sitzen. Auch wenn Herr Stett etwas müde aussieht, aber das wird er bestimmt gleich selber sagen. Er hockt in einem Hotel, auch das wird er uns gleich selber erzählen. Zunächst aber die Frage, Herr Stett, wie geht es dir?
Ja, also mir geht es sehr, sehr gut. Ich kann mich eigentlich kaum beschweren. Das Einzige, worüber ich mich beschweren kann, ist, dass ich mit meiner Studienarbeit nicht so richtig vorankomme im Studium. Aber das ist halt das Problem, dass das die unterste Priorität hat in meiner aktuellen Lebensplanung. Aber man kann nicht alles machen. Es gibt halt Sachen, die aktuell die höhere Priorität haben. Und man darf bei dieser ganzen Sache auch nicht vergessen zu leben. Und das habe ich heute gemacht, definitiv.
Und sehr intensiv.
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal so, ne, sehr intensiv. Es geht noch intensiver, aber es war trotzdem schon sehr, sehr schön. Wenn es zu intensiv ist, dann wird man zu schnell müde. Jedenfalls bin ich in Madrid gerade und wir hatten tatsächlich ein bisschen Zeit und ich habe mich mit meinem Cousin getroffen. Der ist hier gerade aktuell arbeitet hier für eine deutsche Firma und zwar Telefonberatung. Und warum auch immer die in Spanien sitzt, jedenfalls, es gefällt ihm sehr. Und es ist natürlich schön, dass wir uns jetzt hier treffen konnten. Und er hat mich quasi im Schnelldurchgang so an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Madrid vorbeigeleitet, innerhalb von anderthalb Stunden. Bestimmt, was weiß ich, wie schnell ging das? 5, 6 Kilometer durchgeballert.
Ich frage ab, wart ihr am Estadio Santiago Bernabéu?
Nee, aber da sind wir ganz in der Nähe. Da ist nämlich heute El Clásico, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
Das könnte sein, das weiß ich nicht. Wart ihr am Estadio Calderón?
Das ist Nein.
Atletico Madrid stand. Wart ihr am Prado? Das Kunstmuseum.
Ich habe viel gesehen, aber ich weiß den Namen nicht so ganz.
Wart ihr am Plaza del Rey?
Wahrscheinlich ja.
Ja, also das wären so die klassischen Dinge, die mir da spontan jetzt einfallen von meinem letzten Mal Madrid.
An diesem Sonnenplatz sind wir auch gewesen. Mhm. Del Sol, ja.
Ja.
Also das Hotel ist zum Glück auch recht zentral gelegen. Also man kommt da ganz gut rum. Aber es ist ja eine Riesenstadt, ne?
Weil du gerade sagst Zoll, habe ich das mal erzählt. Es gibt eine Stelle in Aida, da singt Radames, also der Tenor. Und da gibt es eine ganz gemeine hohe Stelle. Die schwingt sich auf zum hohen B. Und Tenöre singen seit Generationen Und Rana Vicinal Sal, und Rana Vicinal Sal. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass das alles, also natürlich nur aufgelöst ist, dass es eigentlich heißen muss, Un Trono Vicino al Sol, also ein Thron nahe der Sonne.
Ah.
Es hat nichts mit Salz zu tun.
Nee, gar nicht.
Ja. Madrid, supergeile Stadt. Ich war da vor, 10 Jahren. Doch, ich glaube, es sind tatsächlich fast, oder sogar 11, oh Gott, ich glaube, es sind sogar 11 Jahre, war ich da mal im Februar, März. Das war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Eine wunderschöne Stadt. Hat es nicht an Barcelona vorbeigeschafft in meinem persönlichen spanischen Städteranking, aber auch traumhaft und lohnt sich auf jeden Fall immer dahin zu gehen.
Definitiv. Und das ist natürlich schön, dienstlich hierher zu kommen, weil es ist natürlich wenig Zeit, aber man ist zumindest mal hier. Ich glaube, sonst würde ich mir das nicht geben, in Städtetrip so sehr. Ne? Gerade mit Familie ist das, glaube ich, der Tod. Also das wäre nichts für mich.
Ja, das stelle ich mir mit zwei kleinen Kindern sehr, sehr schwierig vor.
In Madrid, wo es ja quasi das Leben blüht. Ne?
Aber halt erst ab 21 Uhr. Das ist Problem in Spanien.
Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich genau so.
Ich war hier damals mit einem Kumpel, also einem sehr, sehr guten Freund, Klassenkamerad von mir auch gewesen. Und wir gingen so und dachten, wir sind sehr spät, 21 Uhr essen. Damals hat man das noch gemacht, weil man war noch jung, da ging das noch. Und dachten, Herrgott, sind wir die Letzten, hier ist nichts los. Und als wir dann so gegen 23 Uhr fertig waren, kamen dann die ganzen Familien mit Kindern zum Abendessen. Es war völlig verrückt.
Ja, aber vorher ist halt einfach zu warm. Ne?
Ja.
Und
wobei es im Februar eigentlich ging. Also es war jetzt nicht brütend heiß. Es war einfach normal Frühling quasi.
Ja, die haben halt einen anderen Tagesrhythmus als wir. Aber das ganze Land ist ja darauf ausgelegt. Das würde bei uns gar nicht funktionieren.
Ja.
Ja, allein von den Arbeitszeiten und so weiter würde das nicht passen. Naja, jedenfalls geht es mir klasse. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren gerade noch essen. Und jetzt nehmen wir zusammen auf. Und dann werde ich mich ins Bett krachen. Und morgen geht's wieder zurück. Und wie könnte es besser sein? Ja.
Ja, das fragt man sich. Wie könnte es besser sein?
Eigentlich muss man aufhören, das zu fragen.
Ja, eigentlich kann es nicht
einfach genießen, wie es ist.
So ist es.
Genau. Also es kann vielleicht immer besser sein, klar, aber
nee, der Moment,
man kann es auch einfach mal genießen.
Der Moment, in dem du bist, kann nicht besser sein.
Der ist, wie er ist.
Ja.
Genau, aber er könnte.
Ja, Konjunktiv.
Das ist, hört man vielleicht mal auf, sich das zu fragen.
Konjunktiv ist der sicherste Weg ins Unglück.
Bei
mir spielen heute auch einige Dinge eine Rolle. Ich habe nämlich zum einen eine fiesche Wasabi-Zunge. Wir haben nämlich zu Hause einen Sushi-Abend gemacht und haben dazu Menschen eingeladen. Und meine Verlobte hat Sushi selber gemacht und es sah einfach am Ende aus wie aus dem Restaurant. Es war irritierend gut. Und da hatten wir so allerlei Zeug drumherum, unter anderem getrocknete Erbsen mit Wasabi drumherum. Das ist so ein bisschen wie, kennst du Wasabi-Erdnüsse?
Ja.
Das aber mit getrockneten Erbsen statt den Nüssen. Und das ist sehr geil. Ist allerdings ein bisschen was übrig geblieben. Und das habe ich jetzt vorhin beim Fußballschauen nebenbei weggesnackt. Und irgendwann hatte ich den Punkt, dass meine Zunge sich so ein bisschen pelzig anfühlte. Und dachte, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn ich Distanz und Gloria mit pelziger Zunge aufnehme. Das klingt nämlich nicht so
lustig. Ach, man merkt es nicht. Dann klingst du wie in Spanier.
Sie. Und dann war ich heute schon auf einer Hochzeit. Also zumindest kurz.
Erzähl mal.
Ein Chormitglied von uns hat geheiratet. Und da haben wir mit einer kleinen Abordnung, die zur Verfügung stand, ein bisschen Programm gemacht, so eine halbe Stunde Chorprogramm und haben noch ein paar Madrigale gesungen. Und das war ein sehr netter Ausflug,
schön.
Ein schöner Anlass, auch eine schöne Location, war sehr süß. Gab auch eine Eismaschine, bin ich Fan von.
Ist auch die Eismaschine.
Ja, und das, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ansonsten ist heute ein besonderes Datum, Herr Stett. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, ja. Ja, meine Großtante hat heute Geburtstag.
Nicht nur die.
Ich weiß, ja.
Ja.
Heute ist der 70. Geburtstag von Professor Georg Christoph Biller.
So ist das.
Ja, ja, der wäre heute 70 Jahre alt geworden.
Und es ist völlig krass, weil ich das Gefühl habe, das ist total alt, 70. Also, weißt du, was ich meine?
Es ist was anderes, ob jemand 69 oder 70 ist. Das ist eine Schwelle, die einem plötzlich alt vorkommt.
Ja, auch, aber so, also ich meine das gar nicht so nur von der Zahl her, sondern ich meine das tatsächlich, guck mal, wir haben, als wir Thomaser waren, zum 70. von Hans-Joachim Rotsch gesungen, dem Vorgänger von Georg Christoph Biller. Das heißt, das war jemand, der hatte das Rentenalter lange erreicht, der war zwar noch fidel, aber sagen wir mal rüstig, ein rüstiger Rentner.
Ja.
Und das ist so absurd, dass der Mann, den wir, sagen wir mal, zumindest in der Blüte seines Schaffens, ich will nicht sagen in der Blüte seiner Gesundheit, aber in der Blüte seines Schaffens erlebt haben, dass der jetzt in dieses Alter gekommen wäre. Also das ist so irgendwie schwer vorstellbar für mich, finde ich, schwer greifbar.
Ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst, ja.
Ja, es ist faszinierend. Aber es ist natürlich auch schön zu sehen, wie viele Leute auch an ihn erinnern, mit Bildern, mit anderen Dingen.
Ja.
Das, naja gut, das ist, stimmt für ihn nicht so ganz. Ich wollte gerade sagen, der Vorteil für ihn ist ja, dass man ihn jünger in Erinnerung behalten wird. Wobei das durch den Einfluss seiner Krankheit ja am Ende auch, also er sah ja nicht mehr ganz taufrisch aus, sagen wir mal so.
Nee, aber man wird ihn nicht als alten Mann in Erinnerung haben. Vielleicht als Kranken, aber nicht als alten Mann.
Das stimmt, das trifft es sehr gut.
Ja. Und das ist, da möchte ich gleich noch was dazu sagen, aber mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, meine Urgroßtante, also die Schwester, also die Tante meiner Oma, ist 2013 mit 89 Jahren verstorben. Und die ist 1923 geboren. Die wäre dieses Jahr 102 Jahre alt geworden. Und ich habe sie noch lebhaft in Erinnerung. Das sind auch Zahlen, die kann man sich schlecht vorstellen. Das ist eine Person, die quasi jetzt so alt geworden wäre. Also es ist quasi auch eine Schwelle, die überschritten ist.
Und weißt du, Herr, was das heißt?
Wir wären auch alt.
Ja.
Und gammeln.
Ja, das ist genau das Ding. Denn wenn die Leute um uns rum älter werden, bedeutet das, dass wir auch älter werden.
Das ist leider das Problem an der ganzen Thematik, ja. Ich meine, ich habe noch keine 3 vor meiner Zahl stehen, aber bald schon.
Aua. Du, aber ich sage dir, es fühlt sich an wie vorher. Also das ist...
Das ist scheißegal.
Ich frage mich, ob man wirklich irgendwann, ob es den Punkt gibt, wo man sich, also wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich reif. Also im Sinne von, jetzt bin ich erwachsen. Weil,
gibt's.
Es gibt einen schönen Satz von Till Reiners. Also wenn Erwachsensein so ist, wie ich es bin, dann ist es ja mal richtig lächerlich. Dann ist Erwachsensein ja quasi, dann sind Erwachsene sind ja dann auch nur Kinder mit Geld.
Ja, ich habe das auch, genau das habe ich auch gesehen.
Und das
ist absolut richtig.
Grandios, weil es trifft einen Nagel auf den Kopf. Also ich hätte jetzt auch kein, also ich würde auch unterschreiben, wenn mir jemand sagt, du bist 20. Jetzt vielleicht nicht körperlich, aber so geistig.
Ich würde das nicht unterschreiben, über mich. Es gibt einen Moment, wo ich sage, der hat mich, da bin ich jetzt kein Jugendlicher, kein Kind mehr.
Ich ahne, was du sagen wirst.
Nee, was ahnst du denn?
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, bei der Geburt deines ersten Kindes.
Das war tatsächlich danach erst.
War danach?
Ich habe das Kind in der Hand gehabt und dachte mir, gibt es da eine Gebrauchsanweisung? Was mache ich jetzt damit, weißt du? Also wie gehe ich jetzt damit um?
So, im Wesentlichen machst du oben Essen rein.
Direkt erwachsen.
Im Wesentlichen machst du oben Essen rein, es kommt irgendwie wieder raus.
Ja, aber du darfst halt auch nicht runterfallen lassen, nicht kaputt machen und du musst deinen Kopf festhalten und all diese ganzen. Naja, das ist beim zweiten Kind schon anders gewesen, aber der Moment war dazwischen. Nämlich leider kein schöner Moment, sondern wo halt Johannes verstorben ist. Da habe ich gemerkt, okay, du bist kein Kind mehr.
Verstehe ich auch. Ja, also auch der Art und Weise, wie man.
Dinge im
die Art und Weise, wie man mit sowas umgeht, auch, finde ich, die ist ein Indiz zumindest dafür.
Ja, genau. Ja. Bist nicht mehr jugendlich, bist jetzt erwachsen. Das ist verrückt, also es heißt ja nicht, dass man nicht jugendlich denkt oder so, ja, sondern halt, es hat sehr extrem geerdet, die Werte haben sich verändert. Und deshalb bin ich der Meinung, dass sich das... da gewandelt hat.
Ich stimme dir zu, jetzt wo du das sagst. Ich glaube, was ein ausschlaggebender Punkt dafür ist, zu erkennen, ob jemand erwachsen ist oder nicht, ist, wie er mit Verantwortung umgeht und wie er in bestimmten Situationen vorangeht. Ja,
also es ist, und ob er vorangeht oder zurück.
Ja.
Das ist noch ein zweiter Punkt, genau, wegen alt und jung in Erinnerung haben, die Menschen. Es ist eine herrliche Metapher, die mein Schwiegervater mal benannt hat, der nämlich auch einige sehr enge Freunde in jungem Alter verloren hat. Der hat gesagt, wenn wir uns dann später mal im Leben nach dem Tod treffen, werde ich ein alter Knacker sein und ihr werdet jung sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ganz genau so ist es nämlich. Weil man wird die Person immer in diesem Alter in Erinnerung haben.
Das stimmt.
Das geht ja nicht anders. Man kennt ja das. Man kann das ja nicht mathematisch extrapolieren. Das geht ja nicht.
Mann, jetzt hast du halt, du kennst Star Wars nicht. Das ist ungünstig, weil da, wenn die Jedi, ja, also diese Menschen, die wo die Macht haben, wenn die tot gehen, ja, wenn die sterben, dann tauchen die als Machtgeister wieder auf. Also können den Leuten wieder erscheinen. Und die sind in dem Alter Machtgeist, in dem sie verstorben sind. Und so ungefähr stelle ich mir das vor. Aber es ist, vielleicht kann man das in einem anderen Bild noch knackiger zusammenfassen. Ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass solange man jugendlich ist, wenn man fällt, hilft einem immer die Hand der Eltern irgendwie wieder auf. Und ich glaube, man ist dann erwachsen, wenn man gelernt hat, durch die Niederschläge, die es vorher gab, dass man auch selber aufstehen kann und nicht die Hand der Eltern braucht. Das heißt,
nicht braucht. Bekommen tut man sie schon.
Ja.
Ja, aber es ist so, dass man sie nicht zwingend braucht. Und dass man sie aber natürlich jederzeit bekommt, wenn man sie möchte. Ne?
Ja.
Das ist ja altersunabhängig und reifeunabhängig.
Ja. Und ich glaube, das ist jetzt hier übelst Deep Talk. Also das so war das gar nicht gedacht, dass die Folge so deep wird, aber ist ja schön.
Pech gehabt.
Und ich glaube, dass man deswegen auch, ich sag mal, wenn man erwachsen ist, dann mit dem Verlust eines Elternteils oder eines engen Freundes anders umgehen kann, als wenn man noch Kind ist. Weil man eben gelernt hat, sich von solchen Niederschlägen unter Umständen zu erholen und wie man das macht.
Ja. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut, das stimmt.
So, Herr Stett, jetzt müssen wir mal was hier für einen Bildungsauftrag tun.
Los geht's.
Es gab wieder so einen Moment, ähnlich dem des Deodorant oder Desodorant, wie wir gelernt haben. Da war sogar noch ein S dazwischen früher, offenbar. Es gab wieder so einen Moment. Weißt du, Herr Stett, warum es Ojemine heißt? Wo das herkommt? Oder halt Oje, die Kurzform.
Also O Jesus.
Soweit, soll das heißen? Soweit schon mal richtig, aber es ist noch nicht, also es ist noch nicht die ganze Wahrheit.
Also es ist eine gute Frage. Das Mene, nee.
Soweit ich richtig informiert bin, und das hat jemand, der mit mir jeden Tag zusammenarbeitet, recherchiert, steht Ojemine für O Jesu Domine.
Das ergibt richtig Sinn.
Ja.
Oh Dios mios.
Dios. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, aha, da musste ich 31 Jahre alt für werden, um das zu wissen. Und das ist so Wissen, das vergesse ich nicht. Weißt du, wenn du mir übermorgen sagst, oder wenn ich schon 20 Mal gelesen habe, wann Mozart geboren und gestorben ist, das merke ich mir nie in meinem Leben wahrscheinlich genau. Ich bin froh, dass ich mittlerweile Bach und Mendelssohn zusammenkriege. Aber so einen Scheiß lese ich einmal, finde es faszinierend und werde es wahrscheinlich nie wieder vergessen.
Ja. Apropos Bach und Mendelssohn, ich wurde jetzt in der Crowdfunding-Beratung, jetzt am Montag war nochmal so ein Termin, letzte Woche, hat mich tatsächlich, unabhängig von der Beratung, der Berater gefragt, weil wir ja beschrieben haben, Mendelssohn ist einer der bedeutendsten Leipziger Komponisten, hat er mich gefragt, was ist denn der bedeutendste Leipziger Komponist? Die Frage würde ich gern weitergeben.
An mich? Oh, puh.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Es ist schwierig, weil Leipzig in verschiedenen Epochen verschieden wichtige Komponisten hat und das lag nicht nur am musikalischen Einfluss, sondern zum Teil ja auch am politischen Einfluss. Also wenn man jetzt zum Beispiel an jemanden wie Karl Reinecke denkt, der ja eigentlich zeitgleich mit Mendelssohn am Konservatorium war, aber für die Entwicklung der Leipziger, ich sage mal, nenn's mal Leipziger Kompositionsschule und damit auch für die Entwicklung ganz vieler Gegenden in der Welt musikalisch verantwortlich war, könnte man argumentieren, dass Karl Reinecke ähnlich wichtig für Leipzig war wie Felix Mendelssohn-Bartholdy selber oder Robert Schumann. Denn wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Leute wie Leoš Janáček, George Chadwick auch, der dann später Lehrer von Horatio Parker und der dann wieder Lehrer von Charles Ives wurde, also sprich die klassische Musik in Amerika ganz entscheidend beeinflusst hat, wenn man überlegt, was Robert Schumann geschrieben hat, wenn man überlegt, was Mendelssohn geschrieben hat, wenn man überlegt, auch was Bach geschrieben hat, und von den Leuten gab es ja auch schon ein paar, also das ist wirklich schwer, die Frage zu beantworten. Es ist aber natürlich so, und da ist der gemeine Mensch ja eher schlicht, was das angeht, wir klammern uns ja immer an Schlagworte, wir brauchen immer das Beste, wir brauchen das Wichtigste, wir brauchen quasi immer den Superlativ von allem, damit wir das relativ gut kategorisieren und einordnen können. Und wenn man davon ausgeht, dann würde ich sagen, der vollkommenste Musiker, den wir in Leipzig hatten, war Johann Sebastian Bach, weil der Einfluss, den er auf seine Generation hatte, der Einfluss, den er auf nachfolgende Generationen als Komponist hatte, groß war, ähnlich wie sein eigener Innovationsreichtum, der aber immer aus der Tradition dessen kam, was vorher war und was auch ein unfassbares Wissen über diese Musik vorausgesetzt hat. Also wenn man sich das anschaut, es gibt bestimmte Werke, wo er sich wirklich ganz knallhart an Traditionen aus der Renaissance gehalten hat. Ich sage nur zum Beispiel das Alla Breve im Credo der Hamollmesse. Das ist völlig klar eigentlich ein quasi altmusikalisch angelegter Satz. Dann ist Bach wahrscheinlich der kompletteste. Er hatte auch politisch einen gewissen Einfluss, jetzt vielleicht nicht so viel wie andere, aber ist sicherlich die Portalfigur, die für Leipzig steht, musikalisch. Wobei, das Spannende ist ja, und deswegen ist diese Verquickung auch so interessant, dass die Frage ist, welche Rolle Bach heutzutage spielen würde, wenn die Singakademie Berlin und auch Felix Mendelssohn Bartholdy ihn nicht wieder aus der Schublade rausgeholt hätten. Insofern ist das ganz viel Spekulation mit einer Menge Inhalt, aber wenig Gewissheit.
Ja, sehr gut. Also in die Richtung weniger informiert ging meine Antwort auch. Also man kann den wichtigsten Komponisten nicht benennen. Ich habe gesagt, dass es eben in unterschiedlichen Epochen unterschiedlich wichtige Menschen gab, Komponisten, und auch die unterschiedliche Zeiten und Gesellschaften geprägt haben. Und ob jetzt quasi für die Musik wichtig war oder eben für Leipzig oder für die Welt und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, wen du gar nicht genannt hast, der aber auch wichtig war, Richard Wagner zum Beispiel.
Richard Wagner, Max Reger, auch Fanny Mendelssohn, Reger, Clara Schumann.
Ganz also, genau. Das ist, richtig. Und das ist auch richtig, richtig wichtig, weil es kam auch die Frage auf, gab es denn auch wichtige Komponistinnen?
Ja.
Und da habe ich auch diese zwei benannt.
Genau. Es gab auch Ethel Smyth, die wiederum bei Karl Reinecke studiert hat, eine Britin, die ganz fantastische Musik geschrieben hat. Es ist ein Fass ohne Boden.
Ja. Ja. Und es ist auch insofern interessant, weil ich wurde quasi so ein bisschen über Leipzig ausgefragt. Man hat sich quasi dafür interessiert.
Was ja schön ist.
Es ist eigentlich sehr, sehr schön, genau. Ich habe mich da ein bisschen geehrt gefühlt, nicht mich, sondern uns so ein Stück weit, ja. Und er meinte dann auch, die betreuen ja nicht nur die Leipziger Crowd, so dort, wo wir jetzt unser Projekt hochgeladen haben, sondern halt auch andere, Nürnberger oder whatever. Ne? Das ist so ein, ich sag jetzt mal eine Plattform, wo jetzt quasi zum Beispiel die L-Gruppe diesen Service eben zur Verfügung stellt über diese Plattform. Und der hat mir nämlich auch gesagt, was ich höchstgradig interessant fand, es gibt in keiner anderen Partnerplattform wie in der Leipziger Gruppe so viele Kulturprojekte und Musik. Keiner anderen in Deutschland, was Crowdfunding-Projekte betrifft.
Das ist leider gut und schlecht. Gut ist es, weil es den Reichtum der Landschaft zeigt. Schlecht ist es, ja, weil es zeigt, dass die Fördermittel nicht in dem Maße vorhanden sind, wie sie eigentlich vorhanden sein müssten, um Kultur stattfinden zu lassen.
Richtig, die Kommunalen, aber die quasi, wo wir versuchen, Unterstützer zu finden, die sind glücklicherweise vorhanden, weil das auch da gibt es ja Statistiken. Und die haben gesagt, also die haben ja 90% erfolgreiche Projekte, zu denen wir hoffentlich dann auch gehören irgendwann am Ende der Laufzeit. Und dass er meint, dass es wirklich auffällig ist in Leipzig, wie viel da halt Kulturprojekte fördern.
Ja, ich finde es.
Also nicht nur quasi beantragen, sondern wie viel auch gefördert werden.
Ich finde es, und da klammere ich uns mal raus, weil ich wenig von Selbstbeweihräucherung halte.
Ach, ich finde das schon wichtig, dass man sich auch selbst lobt. Das ist ja.
Nee, ich, aber
okay, das schneidest du raus.
Leipzig, nö, das schneidet man nicht raus, das lassen wir schön drin. Leipzig ist ja eine Stadt, die, sagen wir mal, schon immer ein bisschen anders ist als andere, wenn man sich auch die Geschichte dieser Stadt anguckt. Und dass die Initiative der Leipziger Bürger, wenn es um die gute Sache geht, dann doch oft eine höhere ist als an anderen Stellen, das ist insofern hinlänglich bekannt, als dass es schon oft vorgekommen ist. Aber auch in diesem Bereich, man merkt, wenn den Leuten was wichtig ist, kann man damit Berge versetzen. Und um jetzt mal eine Hausnummer zu nennen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, haben wir bereits über 30% der Crowdfunding-Summe eingenommen innerhalb der ersten, 72 Stunden?
Ja.
Ja. Und das zeigt, was hier für ein Wahnsinnspotenzial schlummert, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können selber mitgestalten und mitgenommen werden. Und es ist, das ist das, was bei allem Scheiß, der in der Welt los ist, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Dass wir eben doch uns gegenseitig das Gefühl geben, wir sind irgendwie eine soziale Gemeinschaft am Ende. Und es ist eben nicht jeder nur Einzelkämpfer, sondern man kann gemeinsam auch Dinge bewegen. Und das zeigt unsere Initiative in unserem Team. Wir haben Kompetenzen verteilt. Das funktioniert wunderbar. Ich fühle mich da wahnsinnig wohl. Es funktioniert aber eben offenbar, und das ist für mich eine sehr hoffnungsbringende Erkenntnis, auch wenn man mit solchen Projekten in die Öffentlichkeit geht und sagt, hey Leute, wir haben hier was Großes vor, das ist eine fantastische Möglichkeit, um ein Zeichen zu senden in vielerlei Hinsicht. Es geht ja jetzt nicht nur um das politische Zeichen dahinter, sondern es geht auch natürlich um die Musik und um den Komponisten an sich. Und das ist absolut großartig. Also das macht dann auch wirklich Spaß und dann weiß man, wenn man sowas mitbekommt, weiß man, wofür man das macht, weil es ist natürlich viel Vorleistung, in die man gehen muss, planerischer Art, auch manchmal finanzieller Art. Und das ist eigentlich quasi die erste Entlohnung vor dem Konzert selber.
Bevor quasi, ja, richtig. Also nicht quasi das Geld, das kriegen wir ja nicht, sondern es ist, dass so viele Leute das so wichtig finden. Das ist das, was mich daran so freut.
Alleine, dass Leute das interessiert und Menschen, wie eben jetzt den Kollegen, den du da gerade genannt hast, die eigentlich, sie müssten sich nicht dafür interessieren, weil es ist im Prinzip weit weg, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo der wohnt, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Projekt, für das er sich interessieren müsste, möglicherweise rein lokal. Es ist vielleicht auch Kultur ja immer ein bisschen, sagen wir mal, ein schwieriges Thema, wenn man nicht damit einigermaßen in Verbindung ist, sowieso schon. Insofern ist das Interesse total grandios.
Ich finde es auch sensationell. Also ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich bin gespannt, was wir in einer Woche hier berichten können.
Ja, ich bin auch fasziniert. Da sprichst du aber gerade...
Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht raufbringen, aber ich wollte diese Frage an dich weiterleiten. Man verzeihe mir, dass wir jetzt trotzdem darüber geredet haben.
Du, ich sag mal so, der Podcast ist ja auch ein bisschen immer ein Abbild dessen, was in unserem Leben abgeht. Und im Moment ist das einfach es ist eine spannende Phase, weil wir sind diese Woche in den Ticketvorverkauf gegangen. Die kann man sich holen. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Wir sind diese Woche auch beim Crowdfunding an den Start gegangen und wir haben das beide, glaube ich, in der Nähe noch nie so betreut. Insofern bewegt es uns auch beide, weil es unmittelbaren Einfluss darauf hat, in welcher Form und wie das Konzert stattfindet. Es ist super krass, wenn ich sehe, von welchen Ecken Leute Geld spenden, wenn ich sehe, von welchen Ecken Leute Karten kaufen. Ich weiß auch von Distanz und Gloria-Hörern, die am Busen der Natur wohnen, die sich extra ein Hotelzimmer nehmen, hier anreisen und zu dem Konzert kommen wollen. Wenn ich dich nicht gegenüber hätte, könnte man fast ein bisschen weinen, weißt du? Das ist einfach bewegend. Und das war ja der Sinn des Konzertes. Es soll ein bewegendes Konzert sein. Und zwar nicht nur im Sinne dessen, wo ich hinreise, sondern auch im Sinne dessen, was es emotional mit Menschen macht. Und ich glaube, das ist auf einem sehr guten Weg.
Ja, und das ist quasi, also du bist ja nicht Künstler geworden, um das 12. Konzert mit dem gleichen Programm zu singen, sondern eben auch, also nicht nur dafür, sondern eben auch, um solche Sachen zu machen. Und deshalb freut mich das so sehr.
Es ist, und ich weiß nicht, ob ich, man sagt das so oft so dahin, aber es ist mir selten so klar geworden wie in diesem Zusammenhang. Das größte Privileg des Künstlers ist, das machen zu können, was man machen möchte, davon leben zu können und damit auch noch Leute bewegen zu können. Und das kommt alles dreist, gut, das davon leben zu können, das klammern wir mal aus, weil das ist in dem Konzert jetzt nicht der entscheidende Punkt, aber das kommt alles dreist in dem Zusammenhang zusammen. Und dazu noch, dass ich das mit Leuten machen kann, die ich über alles liebe, so, weißt du? Ja. Also Leute, die ich seit über 20 Jahren kenne, mit zum Teil Familie, mit Freunden, mit Kollegen.
Verlobten.
Es ist einfach, also diese ganze Konstellation, ich habe einfach so einen Bock drauf und ich bin echt froh mittlerweile, dass es einfach keine 2 Monate mehr sind.
Ja, dass es keine 2 Monate mehr sind und gerade noch etwas über etwa ungefähr 70%. Na gut.
Insofern, ganz kurz, letzter Satz dazu.
Ich wollte noch, ich habe dann auch noch was.
Ja, dann sag du zuerst.
Du zuerst, weil ich habe noch ein bisschen was Beklopptes. Ja, okay.
Okay, letzter Satz dazu. Deswegen seid schnell mit den Tickets, sie gehen ganz gut weg.
Ja. Genau, und je nachdem, wenn ihr mehr geben möchtet, als das Ticket kostet, dann gebt halt gern noch das, den Rest ins Crowdfunding, das hilft uns
ja
quasi den Leuten auch ein gescheites Honorar zu zahlen, weil es aktuell eben, es ist, so ein Honorar, was wir den Menschen anbieten, ist, wie soll man sagen, es ist wirklich ein Minimalhonorar, was eigentlich besser werden kann und sollte.
Was besser werden
ja,
wird.
Das wird, genau, richtig. So kann man es, glaube ich, sagen, ohne dass man Leute von Schlips auf den Schlips dreht. Und du hast ja gesagt, wo man quasi davon leben kann, was zu tun, wovon man davon leben kann, wo es Spaß macht und womit man Menschen bewegt. Das mache ich ja auch, vor allem Menschen
bewegen. Menschen bewegen, ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja, der das war lustig, sein. Ne? So ein richtiger Dad-Joke.
Ja, sehr lustig.
Ich bin ja auch Dad.
Ja. Ja. So, Herr Stett, nächste Woche, also wenn wir wieder aufnehmen, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil da bin ich in einer völlig anderen Zeitzone unterwegs.
Ach, du bist ja hier im anderen Kontinent.
So ist es. Ich bin nächste Woche um diese Zeit in Taiwan und deswegen ist auch mein ganzes Wochenende so ein bisschen davon, sagen wir mal, beeinflusst.
Da müssen wir eine Woche davor aufnehmen, sehe ich mal, wahrscheinlich dann.
Ja, wir gucken mal. Also es wird schon eine Lücke ergeben irgendwann. Wir versuchen unser Bestes, wie üblich. Wir haben ja auch, als ich in Amerika war, schon aufgenommen, da war es bei mir noch mitten in der Nacht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja.
Der Herr Sattler ist ja im Urlaub, das werden wir schon hinbekommen.
Ah, das ist natürlich sehr vorteilhaft.
Zu Hause,
es sind auch Urlaub, ja. Also wir haben es ja auch schon hingekriegt, als ich in Kalifornien war, da sind es 9 Stunden, diesmal sind es nur 6, glaube ich.
Damit kann man umgehen.
Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt aber noch zu den, also wir sind ja im Prinzip, also Wahnsinn. Ich glaube, selten ging eine Folge so schnell vorbei wie diese, gefühlt beim Aufnehmen.
Ja.
Und wir haben noch nicht mal die 3 Dinge geklärt. Herr Stett,
ja,
die haben jetzt aber auch Potenzial, noch mal ein bisschen deeper zu werden.
Ach Gott.
3 Dinge, von denen du glaubst, dass wir sie in 50 Jahren haben werden. Also als Gesellschaft sozusagen die größte Errungenschaft der nächsten 50 Jahre.
Also positiv.
Ja. Naja, ja, könnte auch negativ sein, aber ich würde jetzt mal von unserer Natur ausgehend eher von den positiven Sachen ausgehen.
Das ist wirklich,
ich würde mal sagen,
digitales Bezahlen. Es wird wahrscheinlich kein Bargeld mehr geben.
Okay,
50,
ja. Ja, gehe ich mit?
Das kann ich mir vorstellen, also sagen wir mal weitgehend. Ich denke nicht, dass es komplett abgeschafft sein wird, aber ich denke, dass es weitgehend das nicht mehr
und jetzt, gibt. Und jetzt die Wertung dazu, finden wir das gut oder nicht?
Ich finde das gut, weil das einfach praktischer ist. Also für mich in meinem beruflichen Alltag ist es praktischer, wenn es kein Bargeld gibt. Weil du halt immer und überall, wo du bist, ohne Bargeld bezahlen kannst, ohne großartig Währung umtauschen zu müssen.
Also ich glaube, offen gesprochen würde ich schon heute kein Bargeld mehr benutzen, wenn ich es nicht immer mal noch kriegen würde.
Ja.
Weil ich bezahle eigentlich meistens über Handy oder Uhr. Und dann, also normalerweise nehme ich das Portemonnaie eigentlich nicht mal mehr in der Hand.
Genau, und was da noch mit einhergeht, ist, dass es quasi genauso kostenlos ist wie Bargeld.
Ja.
Das digitale Bezahlen. Weil es eigentlich so Standard geworden ist und es eigentlich trotzdem für viele sich nicht lohnt, digitales Bezahlen anzubieten, weil es halt die Gebühren extrem hoch sind. Für Bargeld wiederum, was ja auch beschafft werden muss, gedruckt werden muss, verteilt werden muss und so weiter und so fort. Mhm. Eigentlich der Aufwand aus meiner Sicht deutlich höher ist. Ne? Aber ich kenne ja die Statistiken dazu nicht, aber das ist ja mehr oder weniger kostenlos.
Ja.
Das kann ich überall abheben.
Gibt natürlich auch ein paar,
bei meiner Bank abheben.
Gibt natürlich auch ein paar Gefahren dabei. Ne? Du hast dann keine Wertkopplung mehr. Das heißt, die Frage ist dann, woran orientiert sich der Wert eines Euro?
Gut, das ist ja immer noch so, dass das Metallstück nicht das wert ist, was es halt,
ja,
welchen da, Wert es darstellt.
Das sowieso, natürlich.
Oder der Papierschein. Ja.
Ja.
Das ist ja eh etwas anders mittlerweile. Da kenne ich mich aber informationstechnisch halt nicht so gut aus.
Okay, aber würde ich so unterschreiben. Nummer 2. Ja,
Nummer 2, wir haben Antriebe entwickelt, die man verbauen kann, aber noch nicht großartig verwendet, um umweltfreundlicher zu fliegen und zu fahren.
Glaubst du, dass wir in 50 Jahren das noch nicht haben?
Nein.
Krass.
Also zu fahren, ja, fliegen, nein.
Merkenswert.
Also das ist die Luftfahrt ist, die ist zu langsam, weil da einfach ganz viel mit Zulassungen und sowas zu tun hat. Wenn das quasi nicht politisch vorangetrieben wird, was es nicht sein wird, davon gehe ich aus, leider, dann wird das nicht schnell gehen.
Ja, ich verstehe quasi den Punkt, dadurch, dass du natürlich ein extrem hohes Sicherheitsnetz hast bei diesen Sachen, was ich auch gut finde, verlangsamt das den Prozess natürlich extrem. Wobei
der muss aber nicht so langsam sein. Der muss nicht so langsam sein.
Wobei ich mich aber frage, könntest du eine Turbine durch Elektrokraft so schnell bewegen, dass sie abheben kann? Oder ist das ist ja technisch mit den Akkus, die wir heute haben, wahrscheinlich kaum möglich in der Geschwindigkeit.
Es ist ja grundsätzlich erstmal eine Turbine. Ein Gastriebwerk funktioniert ja so, dass du nicht der Ausstoß, der hinten rauskommt.
Ach ja, du brauchst also ja die Explosion.
Nicht die Verbrennung, nee, das ist egal. Nicht die Verbrennungsgase geben den Schub, den geben vielleicht nur 5% des Schubs, quasi nur der Auspuff, mehr oder weniger, sondern quasi der Propeller, der angetrieben wird. Und bei einer Gasturbine ist es halt so, oder bei diesen Düsentriebwerken, dass dieser Propeller ist halt dieser große Bläser, heißt das auf Deutsch, auch Fan genannt. Das, was man sieht, wenn man von vorne in so ein Triebwerk reinguckt.
Ja, ja.
Der macht den Schub und der wird ja quasi angetrieben von der Gasturbine und das kannst du natürlich auch elektrisch machen. Aber das Problem mit Elektrik ist, dass du halt die Energie durch die Gegend transportieren musst.
Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich, naja, wobei, nee, aber alles andere bleibt ja gleich. Ob du jetzt quasi das Ganze mit Kerosin betreibst oder mit Elektronik, du hast ja trotzdem dieselben Sicherheitsprobleme, wenn irgendwas ausfällt.
Ja, also die sind ähnlich, also das kriegt man alles in den Griff. Das Problem ist halt, dass du halt den Strom nicht durch die Gegend transportieren kannst. Hast halt wieder das gleiche Problem.
Also fette Akkus gibt es halt leider noch nicht.
Es gibt es, aber es ist halt sehr schwer. Und es ist so, es gibt auch dafür schon Lösungen in Schubladen, die aber nicht ausgeforscht werden können, weil es Geld dafür fehlt. Weil natürlich auch diese Leute, die das machen, morgens und abends essen wollen.
Ja,
und manchmal auch mittags.
Okay.
Irgendwo wohnen und so weiter. Ja, das ist Nummer zwei. Also es wird Antriebe geben, aber ich bin nicht der Meinung, dass sie schon fliegen.
Ja.
Zumindest nicht flächendeckend.
Okay.
Allein, ich kann schon daran bemessen, dass der älteste A320, den Lufthansa, den ich geflogen bin, älter war als ich. Okay. So viel dazu.
Ja.
Und das dritte. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, ein gescheites Nahverkehrsnetz zu haben. Und zwar nicht nur in Städten, sondern in ganz Europa.
Glaubst du, dass das
Auto? Ich würde mich mal auf Europa beschränken.
Glaubst du, dass das automatisiert wird? Glaubst du, dass wir in autonomen Bussen sitzen werden?
Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, weil man ja der Meinung ist, dass Personalkosten einer der größten Faktoren sind.
Was natürlich nicht so ist.
Ist so. Ja. Ist ja so. Also klar, ne? Und man ist aber der Meinung, dass das nicht wichtig ist. Und ich denke, die Meinung wird sich weiter durchziehen. Und deshalb wird man eher in die Richtung gehen, was die Entwicklung betrifft. Und das Netz wird aber besser sein.
Ich habe das Gefühl, dass, also beim Transport ist es tatsächlich ein bisschen tricky, finde ich. Also gerade weil so Busse, wenn du so Oberleitungsbusse autonom fahren lassen kannst, das soll es ja auch zum Teil schon geben in manchen Regionen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt aus meinem eigenen Empfinden, ich mag das, wenn ich ein Problem habe, wenn ich jemanden habe, den ich ansprechen kann. Und jemand, der eben nicht eine KI ist, sondern jemand, der unabhängig denken kann. Insofern habe ich das Gefühl, dieser Trend geht jetzt extrem in eine Verautomatisierung. Es wird aber, so wie das eigentlich üblich ist, zu jedem Trend ja auch wieder einen Gegentrend geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein Mittelding sein wird aus autonom, aber trotzdem, du hast irgendwie, keine Ahnung, Mitarbeiter noch im Bus oder so, die du ansprechen kannst. Also insofern dann doch nicht ganz
so autonom. So ein bisschen wie bei uns mit Autopilot, aber jemand bedient den.
Ja, quasi.
Ja. Und ich denke, also in der Luftfahrt wird es dann auch irgendwann in die Richtung gehen, dass wir da nur noch alleine drin sitzen und nicht mehr zu zweit und es dafür halt auch Lösungen gibt. Also ich denke, in meiner Karriere werde ich es nicht mehr erleben. Mhm. Die geht jetzt noch 35 Jahre. Aber das wird irgendwann passieren. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Also die Flieger müssen aber dafür anders sein als heute, weil die sind nicht dafür gemacht, dass du das alleine fliegen kannst.
Ja.
Also im Routinefall ja, aber nicht wenn irgendwas ist. Das können die nicht.
Das war also heute unser spannender Blick in die Glaskugel. Glaskugel.
Ja. Glaskugel. Ja. Richtig. Ja. Das war auch wieder das, weißt du, was wir lange nicht gemacht haben?
Das geheimnisvolle Geräusch. Euch.
Genau, richtig. Ja. Aber ich habe jetzt auch keins gerade.
aber wir müssen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Anstatt, wir brauchen noch einen Folgentitel. Sollen wir die Folge einfach Ojemi nennen?
Das ist eine gute Idee.
Ja, machen wir.
Ja, das ist auch so ein bisschen catchy.
Ja.
Ist auch leicht blasphemisch, aber ich glaube, damit können wir umgehen.
So ist es. Und vor allem auch ihr.
Ja.
Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Ich habe noch eine Empfehlung, nämlich die bei Disney Plus relativ neue Serie Call My Agent Berlin. Fand ich sehr gut, hat mich sehr unterhalten.
Ich auch schon mal gehört, ja.
Es
geht mit vielen deutschen Stars, ne?
Es geht im Prinzip um eine Agentur, eine deutsche Agentur in Berlin, die die großen deutschen Stars vertritt, darunter Moritz Bleibtreu, Frederik Lau, Katja Riemann, also Iris Berben, also wirklich alles, was wir so da haben, mehr oder weniger. Aber das ist eigentlich nur ein Sidefact, aber die spielen sie alle selber und überzeichnen sich dabei wunderbar. Also es ist eine herrliche Satire eigentlich auf das Agentenwesen. Also das nicht Geheimagentenwesen, sondern das Schauspielagentenwesen. Und das kann ich sehr empfehlen, das hat mich sehr unterhalten. Es ist irgendwie so eine, wie heißt das, Dramedy, es ist irgendwie so ein bisschen Drama, es ist aber auch ein bisschen Comedy und fand ich sehr kurzweilig, habe ich direkt, ich glaube 6 Folgen oder so waren es, weginhaliert. War sehr kurzweilig. Kann ich sehr empfehlen. Disney Plus, Call My Agent Berlin. Ist keine bezahlte Werbung. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich habe noch einen Heinz zur Hand.
Genau, also es gibt noch 2 andere Empfehlungen, die hat Herr Polas vorher schon gesagt. Ticket für unser Konzert und wer noch mehr geben will, das Crowdfunding, kommt alles in die Shownotes rein.
So.
Das wollte ich jetzt hier noch mal sagen zum Ende des Podcasts, damit ihr euch wirklich auch maximal genervt fühlt davon.
Damit ihr es euch auch ja hinter die Ohren schreibt und nicht vergesst.
Ja,
Der heutige Heinz ist ein Natur-Heinz sozusagen, er kommt auch aus Heinz Erhards Satirliches und trägt den Titel Vögel. Herr Stett, ich wünsche dir eine schöne Woche und ich wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns dann vom anderen Ende der Erde.
Bis bald.
Übrigens, ein letzter Satz noch dazu. Taiwan ist mir deswegen vor allem in Erinnerung geblieben, weil der Mond dort nicht vertikal geteilt ist, sondern horizontal. Aber das nur am Rande.
Ja, im Süden. Ja, ja. Genau. Ja, also in Indien
das
auch war, so.
Das hat,
ja.
mich, das hat mich komplett mindgefuckt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich konnte das überhaupt nicht begreifen, warum das so ist. Aber ist egal. Also, Vögel. Vögel sind's, so steht's in Bremen, Tiere, welche fliegen. Singen meistens angenehm und sind schwer zu kriegen. Fliegen ohne Unterlass, auch bei größter Hitze. Wär ich Vogel, ließ ich das, weil ich so leicht schwitze. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so. Raketengute.